Herzlich willkommen zu Echt Digital Vernetzt, dem Breko-Podcast für aktuelle Themen rund um Glasfaser und Digitalisierung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Echt Digital Vernetzt. Ich bin Lisa Mix-Bieber und heute bin ich tatsächlich einmal ohne meine geschätzte Kollegin Alicia Höfer am Start. Dafür habe ich mir aber heute Verstärkung geholt, direkt aus dem Berliner Breko-Büro. Er sitzt quasi im Büro nebenan und ihr kennt ihn auch tatsächlich schon. Es handelt sich um Sven Knapp. Er ist Mitglied der Geschäftsleitung des Breko. Sven, schön, dass du da bist.
Ja, danke Lisa, dass ich heute dabei sein darf.
Ja, Sven, du bist tatsächlich nicht zum ersten Mal zu Gast in unserem Podcast, denn du warst schon einmal in einer unserer Folgen zur Breko-Marktanalyse zu hören. Heute bist du jedoch in neuer Funktion bei uns, denn wir haben unsere Geschäftsleitung etwas neu aufgestellt. Erzähl doch einmal.
Ja, das ist richtig. Wir haben zu Anfang April haben wir unsere Organisationsstruktur den veränderten Rahmenbedingungen angepasst. Wir sind ja als Breko in den letzten Jahren sehr stark gewachsen, was die Mitgliederzahl angeht, aber auch intern, was die Zahl der Mitarbeitenden angeht, und dem werden wir gerecht, indem wir unsere Geschäftsleitung auf 3 Personen ausweiten. Stefan Albers als Geschäftsführer und meine Kollegin Anna Nass und ich als Mitglied der Geschäftsleitung. Und ich freue mich sehr jetzt in der neuen Funktion noch stärker strategisch auch die Weiterentwicklung des Brikos voranzutreiben. Ich glaube, wir sind in einer ganz entscheidenden Phase des Marktes und auch der Verbände. Insofern, es gibt viel zu tun. Also packen wir es an.
Ja, absolut guter Appell und herzlichen Glückwunsch an der Stelle auch noch einmal an dich. Ja, und dann werden wir dich und vielleicht auch Anna künftig ja auch mal häufiger am Podcast wieder hören zu gewissen aktuellen Themen. Aber lass uns heute doch einmal mit einem deiner Kernthemen direkt anfangen. Ja, es ist ein Thema, was die ganze Branche derzeit umtreibt, denn es wird so einige Weichen stellen. Ich spreche von dem TKG-Änderungsgesetz. Anfang März hat das Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung einen Referentenentwurf in die Verbändeanhörung gegeben und hat dann fleißig Stellungnahmen eingesammelt. Ja, da durfte die Breko-Stellungnahme natürlich nicht fehlen. Wir haben auch ganz fleißig geschrieben und eine umfangreiche Position abgegeben. Aber Sven, bevor wir konkreter in die Breko-Positionen einsteigen, ordne doch bitte noch einmal vorab ein, wo wir im Prozess konkret stehen und wie es jetzt auch damit weitergeht.
Ja, wir sind mit dem Prozess ja schon im letzten Jahr gestartet. Da hat das Bundesdigitalministerium im Sommer Eckpunkte für dieses Gesetz dann vorgelegt, was wir damals dann auch schon kommentiert haben. Und dann hat sich der Prozess weiterentwickelt. In den folgenden Monaten hat das Ministerium dann fleißig an dem Referentenentwurf gearbeitet, der dann, hast du ja eben einleitend schon gesagt, Anfang März veröffentlicht wurde. Und wir sind jetzt in der Phase, wo eben parallel zur Verbändeanhörung auch die Beteiligung der anderen Bundesministerien erfolgt, die sogenannte Ressortabstimmung. Und das Ganze wird uns auch insgesamt noch viele Monate begleiten. Wir gehen aktuell davon aus, dass als nächster Schritt dann die Beschlussfassung im Bundeskabinett erfolgt. Und das soll nach derzeitigem Stand dann vor der Sommerpause erfolgen.
Ja, genau, du sagst es schon. Das Thema wird uns sicherlich noch eine ganze Weile begleiten. Denn im jetzigen Stadium wurde der Bundestag zum Beispiel noch nicht beteiligt. Die warten immer noch darauf, sich intensiver mit dem Thema auseinanderzusetzen. Richtig?
Genau, das parlamentarische Verfahren, also die Beteiligung von Bundestag und Bundesrat, wird in der zweiten Jahreshälfte erfolgen, beziehungsweise nach der politischen Sommerpause dann ab September, Oktober. Und nach derzeitigem Stand der Planungen auch des Ministeriums rechnen wir damit, dass Ende des Jahres das Gesetzgebungsverfahren erfolgreich abgeschlossen sein wird, sodass die neuen Regelungen dann Anfang 2027 in Kraft treten können. Aber wie das immer so ist bei Gesetzgebungsverfahren, es gibt viele Unwägbarkeiten. Ich erinnere nur an den Gesetzgebungsprozess zum sogenannten Telekommunikationsnetzausbaubeschleunigungsgesetz der Ampelregierung. Das ist am Ende gar nicht zum Abschluss gekommen, weil auch die Regierung dann auseinandergeflogen ist, wie wir alle wissen. Insofern sind wir vorsichtig optimistisch, dass das Ende des Jahres dann abgeschlossen sein wird.
Ja, in der Tat hoffen wir mal, dass dieses Gesetzgebungsverfahren ohne vergleichbare Verzögerungen durchlaufen wird. Und danke dir erstmal für die prozessuale Einordnung. Dann lass uns doch einmal an das Eingemachte gehen, würde ich vorschlagen. Ich glaube, über 70 Stellungnahmen sind bei dem BMDS eingegangen. Das zeigt ja auch, dass die Stakeholder dazu wirklich viel zu sagen haben. Wie würdest du denn den Gesetzentwurf im aktuellen Stand aus Breko-Perspektive bewerten?
Ja, zunächst mal würde ich auf die Zielsetzung des Gesetzentwurfs eingehen. Das Bundesdigitalministerium verfolgt ja mit dem Gesetzentwurf das Ziel, den Glasfaser- und Mobilfunkausbau in Deutschland weiter voranzubringen. Also es sollen Maßnahmen getroffen werden, die letztlich dazu beitragen, dass weiter ausgebaut wird, dass möglichst viele Verbraucherinnen und Verbraucher auch tatsächlich angeschlossen werden, dass die Ausbaukosten möglichst niedrig gehalten werden und dass die bürokratischen Hürden, die ja teilweise immer noch bestehen, dass die auch abgebaut werden. Also sehr vielfältig, aber klarer Fokus darauf, auf eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für den weiteren Ausbau, damit weiter investiert wird und damit weiter ausgebaut wird. Und das ist ja erstmal von der Zielstellung her etwas, was wir als Breko natürlich sehr stark unterstützen. Wir brauchen verlässliche, planbare, wirtschaftliche Rahmenbedingungen, damit der Ausbau in Deutschland weitergeht. Wir erleben ja tagtäglich Preissteigerungen. Das fing ja vor vielen Jahren an mit dem Ukraine-Krieg. Jetzt haben wir den Krieg im Iran. Und das alles bleibt natürlich dann auch nicht ohne Folgen für uns in Deutschland, auch beim Glasfaserausbau tatsächlich. Die Ausbaukosten gehen immer weiter nach oben und gleichzeitig bewegen wir uns in einem sehr wettbewerbsintensiven Umfeld, sodass es sehr wichtig ist, darauf zu schauen, okay, wie kann man denn die Unternehmen dann letztlich auch unterstützen, die den weiteren Ausbau leisten sollen. Weil nur zur Erinnerung, wir sind in Deutschland bei ungefähr 50% Abdeckung Homes Passed, ein bisschen mehr als 50%, bei Homes Connected aber noch deutlich drunter, bei ungefähr 27%. Das heißt, es muss noch sehr viel gebaut und sehr viele Milliarden in den Ausbau investiert werden. Von daher Zielstellung ja. Und jetzt kommt das Aber. In dem Gesetzentwurf sind eine ganze Reihe von Maßnahmen, wo wir als Breko sagen, ja, das ist gut und richtig. Möchte ich zwei hervorheben. Das sind zum einen die Vorschläge des Ministeriums zur Regelung des Übergangs von Kupfer auf Glasfasernetze, die sogenannte Kupfer-Glas-Migration oder das Upgrade oder Technologiewechsel, den wir ja alle wollen. Und da schlägt das Ministerium vor, dass das Ganze so ausgestaltet wird, dass es wettbewerbskonform erfolgen kann. Was heißt das konkret? Dass letztlich verhindert wird, dass die Telekom als Eigentümer des Kupfernetzes dieses Thema strategisch nutzt, indem sie nur dort ihre Kupfernetze abschaltet, wo sie selbst Glasfaser ausgebaut hat und in anderen Gebieten, wo Wettbewerber die Glasfasernetze ausgebaut haben, ihr Kupfernetz auch zukünftig weiter betreibt. Das ist aus unserer Sicht ein erster wichtiger Schritt. Gleichwohl ist das für sich genommen noch nicht ausreichend, um dieses Thema vollumfassend zu regeln und zu strukturieren, damit das Ganze auch zügig umgesetzt werden kann. Aber dafür brauchen wir den europäischen Gesetzgeber. Da gibt's ja einen Vorschlag im Entwurf des Digital Networks Act, der im Januar von der EU-Kommission veröffentlicht wurde. Und dort ist ein regelgebundenes Verfahren vorgesehen aktuell. Das heißt, wenn bestimmte Glasfaser-Ausbauschwellen erreicht sind, dann kann der Übergangsprozess von Kupfer auf Glasfaser erfolgen. Aber das, was im TKG-Entwurf steht dazu, das ist ein Schritt absolut in die richtige Richtung. Nur, wir brauchen natürlich noch mehr, um am Ende auch wirklich Investitionsanreiz zu setzen.
Okay, lass mich da einmal nochmal einhaken, damit wir das für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einmal etwas genauer einordnen können. Du sagst also, der Vorschlag, den das BMDS zum Thema Kupfer-Glas-Upgrade gemacht hat, stellt schon mal einen richtigen Schritt dar, aber wir werden damit nicht den kompletten Transformationsprozess gestalten können. Denn dazu brauchen wir noch das europäische Rückgrat sozusagen und da müssen wir noch auf den Digital Networks Act warten, richtig?
Ja, wir müssen auf den Digital Networks Act warten, bis der in Kraft treten wird. Das wird noch einige Zeit dauern. Wir rechnen aktuell nicht damit, dass das vor Ende 2027 der Fall sein wird. Gleichwohl ist es jetzt natürlich wichtig, dass wir uns als Verband, und das tun wir auch schon in Brüssel, sehr stark bei diesem Thema auch einbringen. Momentan sehr relevant die Abgeordneten im Europäischen Parlament, aber natürlich auch auf Bundesebene, weil natürlich auch die Positionierung im Rat dann jetzt eine wesentliche Rolle spielt. Ich hatte es ja schon gesagt, der erste Ansatz im TKG ist gut und richtig. Wir hätten uns da ein bisschen mehr gewünscht, vielleicht noch ein bisschen mehr Mut, auch noch ein bisschen weitergehend Sachen zu regeln, weil unser Ziel ist jedenfalls, dass wir dort, wo Glasfaser heute schon verfügbar ist, und da gibt es ja schon eine ganze Reihe von Regionen, die schon sehr gut ausgebaut sind, dass dort eben auch möglichst schnell der Übergangsprozess dann auch starten kann und wir nicht weitere 3 Jahre warten, bis das dann passiert.
Was hättest du dir da konkret gewünscht?
Ein bisschen mehr Mut des Bundesdigitalministeriums, auch über das bisherige hinaus zu denken. Die Bundesnetzagentur hat ja ein Regulierungskonzept auch vorgelegt, also auch ein regelgebundenes Verfahren vorschlägt, und im DNA-Entwurf ist so ein regelgebundenes Verfahren auch drin. Ein Stück in diese Richtung, um zu mehr Klarheit letztlich beizutragen, hätten wir uns schon gewünscht. Gleichwohl ist natürlich anzuerkennen, dass es da gewisse rechtliche Bedenken gibt. Insofern, wir machen jetzt den ersten Schritt. Wir werden uns auch weiter dafür einsetzen, natürlich, dass da möglichst viel auch schon im TKG geregelt ist und dass auch die kompletten rechtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft werden. Dafür haben wir ja auch noch ein bisschen Zeit.
Das stimmt. Okay, danke für die Erläuterung dazu. Ja, dann mach gerne weiter mit der Liste deiner positiven Punkte.
Ja, es gibt eine ganze Reihe von Vorschlägen zur Vereinfachung und Beschleunigung von Genehmigungsverfahren. Das ist ja so ein Evergreen. Das kommt irgendwie immer wieder, ist nicht klein zu kriegen, das Thema. Wir wollen die Verfahren dann auf kommunaler Ebene, die Genehmigungsverfahren vereinfachen und beschleunigen. Ich bin jetzt seit mittlerweile 13, 14 Jahren in der Branche. Und dieses Thema begleitet mich auf meinem gesamten Weg, kommt immer wieder. Es gibt immer wieder gute Ansätze, auch im Telekommunikationsgesetz. Und am Ende ist entscheidend, dass es natürlich auch dann in der Praxis, in der kommunalen Genehmigungspraxis vor Ort, dann auch umgesetzt wird und dann auch gemeinschaftlich eben im Schulterschluss zwischen kommunalen Genehmigungsbehörden und dann auch ausbauenden Unternehmen. Vereinfacht gesagt, man kann viel ins Gesetz schreiben, wenn es am Ende dann nicht umsetzbar ist, sehr vielfältige Gründe haben kann. Zum einen, dass die Ressourcen auch auf kommunaler Seite fehlen oder dass die Anträge nicht gut gestellt werden von den Telekommunikationsunternehmen. Da gibt es nicht das eine Problem. Nur am Ende müssen sich alle da ehrlich machen und versuchen, das Bestmögliche zu erreichen, nämlich dass wir bei dem Thema auch endlich vorankommen. Also was da zum Beispiel vorgeschlagen wird, ist ein Anzeigeverfahren. Momentan ist es so geregelt, man muss erst einen Genehmigungsantrag stellen und erst dann, wenn der Genehmigungsantrag beschieden wird, kann dann ausgebaut werden. Dieser Zeitraum soll verkürzt werden mit einem Anzeigeverfahren. Das heißt, ich stelle eine Anzeige als ausbauwilliges Unternehmen. Und wenn dann die Kommune keine erheblichen Einwände dagegen erhebt, dann darf auch der Ausbau erfolgen. Also viele gute Ansätze, auch die Genehmigungsfreistellung von kleinen Baumaßnahmen, was den Unternehmen insbesondere auch helfen wird bei der Nachverdichtung, wenn Hausanschlüsse neu gebaut werden müssen und dann noch ein Teil über öffentlichen Grund erfolgt. Also da sind schon viele gute Punkte drin. Und wir sind optimistisch, dass wir das auch dann in Zusammenarbeit mit den Kommunalverantwortlichen dann auch weiter voranbringen, wenn die gesetzlichen Regelungen auch so kommen.
Also viele positive Aspekte, da war viel Lob dabei. Aber hast du noch weitere positive Punkte auf deiner Liste oder sollten wir uns jetzt eher einmal den kritischen Punkten widmen?
Wir sollten uns tatsächlich dem Aber widmen, nämlich den kritischen Aspekten des Gesetzentwurfs. Das, was ich eben an positiven Punkten genannt habe, das wird leider sehr stark dann wieder konterkariert mit zwei Regelungen, die ich in dem Zusammenhang hervorheben möchte, die wir als Breko als sehr kritisch in der aktuellen Marktlage bewerten. Das ist zum einen eine Regelung, die mit Verhandlungspflicht zum Zugang zu Glasfasernetzen überschrieben ist. Am Ende ist es aber eine Zugangsregulierung. Und wir reden hier über eine Zugangsregulierung von allen Unternehmen und nicht bezogen auf marktmächtige Betreiber. Das Telekommunikationsgesetz ist ja so aufgesetzt, dass der Regelfall die Regulierung marktmächtiger Unternehmen ist. In Deutschland aktuell die Deutsche Telekom. Und die Regulierung aller Unternehmen Fachbegriff symmetrische Regulierung ja sehr engen Grenzen unterworfen ist. Und diese engen Grenzen werden jetzt deutlich, sollen deutlich aufgeweicht werden mit dem Vorschlag, der jetzt im Gesetz steht. Wir haben da erhebliche Zweifel. Zum einen, was die Frage angeht, ist dieser Vorschlag europarechtskonform? Es gibt ja Vorgaben im europäischen Recht. Aber zum anderen und insbesondere auch, was die Praktikabilität und die Auswirkungen letztlich auch auf Investitionen angeht. Problem bei der Geschichte ist, es wird eine Verhandlungspflicht zunächst vorgeschrieben. Das heißt, Anbieter und Nachfrager sollen sich an einen Tisch setzen und verhandeln. Und wenn dann die Verhandlungen scheitern, dann kommt die Bundesnetzagentur ins Spiel und ja, legt dann am Ende die Zugangsbedingungen fest. Und Zugangsbedingungen heißt die Art des Zugangsprodukts und dann auch die Zugangsentgelte. Und wir haben große Sorge, zum einen, dass das Ganze von der Nachfragerseite ausgenutzt werden kann, nämlich indem man einem marktgängigen Open-Access-Angebot, was ein Anbieter macht, eine Absage erteilt, indem man sagt, ja, ich möchte aber kein Bitstrom-Vorleistungsprodukt, sondern ich möchte eine Glasfaserteil oder ich möchte Dark Fiber. Und dann kann die Bundesnetzagentur das festlegen. Also wir kämpfen hier mit einer erheblichen Unsicherheit, die besteht aufgrund dieser oder bestehen würde, wenn diese Regelung, so wie sie jetzt ist, auch ins TKG kommt. Und gerade in der Phase, wo sich viele Unternehmen auch neues Kapital besorgen, reagieren natürlich auch Investoren äußerst zurückhaltend darauf, wenn jetzt neue Regulierung im Raum steht, von der am Ende auch keiner weiß, was das konkret bedeutet für die Geschäftsmodelle. Weil wir wissen heute nicht, welche Entgelte kommen am Ende dabei raus und welche Vorleistungsprodukte müssen tatsächlich dann angeboten werden. Und zum anderen habe ich ein Problem mit dieser Regelung, weil die Behauptung im Raum steht, Open Access würde in Deutschland nicht funktionieren. Dieser Vorschlag, der im Gesetz steht, ist ja kein originärer Vorschlag des Bundesdigitalministeriums. Auch das sollte an dieser Stelle erwähnt werden. Sondern die Bundesnetzagentur hat einen ganz maßgeblichen Anteil daran, dass dieser Gesetzesvorschlag jetzt so formuliert wurde, wie er aktuell ist. Die Bundesnetzagentur sagt, ja, wir sitzen da seit Jahren im Gigabit-Forum als Branche und als Bundesnetzagentur zusammen und das ganze Open Access funktioniere ja nur auf PowerPoint-Folien, in der Praxis wird das nicht gelebt. Dem widerspreche ich sehr deutlich. Also wir erleben wöchentlich, ich mittlerweile sagen, neue Open Access-Vereinbarungen und Kooperationen der ganz unterschiedlichen Art und Weise, wo einerseits regionale Unternehmen miteinander kooperieren, andererseits bundesweite Nachfrager dann auf die Netze oder die Netze von regionalen Unternehmen nutzen. Also eine sehr vielfältige Open Access Landschaft. Und natürlich dauert es von der Unterzeichnung einer Kooperation bis zur tatsächlichen Aktivierung und Scharfschaltung, dass auch Anschlüsse dann auf den Netzen von Wettbewerbern genutzt werden können. Es geht nicht innerhalb von ein paar Wochen. Das ist ein Prozess, der mindestens mehrere Monate, aber in vielen Fällen auch 1 bis 2 Jahre dauert, bis das Ganze dann auch praktisch umgesetzt wird. Deswegen würde ich auch sehr deutlich der Aussage widersprechen, dass das alles nicht funktioniert. Das Gegenteil ist der Fall. Und ich erwarte dann schon, wenn so ein Gesetzentwurf vorgelegt wird, dass dann auch wirklich Belege vorgelegt werden, mit denen klar dokumentiert wird, es gibt hier einen Mangel und der muss behoben werden. Aber die reine Behauptung, das sei ja alles schwierig, das finde ich nicht nur unglücklich, das finde ich sehr unpassend. Und eine Sache, die auch noch wichtig ist, wir erleben ja eine sehr starke Verweigerung des Einkaufs von Vorleistungen von der Deutschen Telekom. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass dort auch eine größere Offenheit letztlich auch für ich hatte es ja vorhin gesagt, für diese vielfältigen Open Access Kooperationen, die im Markt existieren, auch besteht. Weil wir kommen nur gemeinsam beim Glasfaserausbau voran. Und dafür brauchen wir aber keinen 22a, der am Ende mit irgendeiner Regulierung droht.
Okay, und würdest du sagen, dass auch noch die Möglichkeit besteht, das BMDS davon zu überzeugen, dass Open Access funktioniert und dass wir diesen 22a in dieser Form nicht benötigen? Noch sind wir in einer Diskussionsphase.
Ich bin grundsätzlich Optimist und ich bin auch in der Hinsicht, was jetzt eine Änderung dieses Vorschlags in die richtige Richtung angeht, optimistisch, weil es ist ja nicht so, dass wir nicht eine entsprechende Regelung schon im Gesetz stehen hätten. Also der Paragraph 22, der steht seit vielen Jahren im Telekommunikationsgesetz und der sieht genau vor, wenn im Einzelfall Probleme auftreten, dass ein Glasfasernetz auch nicht repliziert werden kann, also noch ein zweites Netz wirtschaftlich daneben gebaut werden kann, dass dann auch, wenn Open Access Vereinbarung nicht zustande kommt, dann im Einzelfall auch die Bundesnetzagentur tätig werden kann. Aber da reden wir über Einzelfallentscheidungen, nicht über eine Zugangsregulierung. Das ist ein deutlicher Unterschied. Das heißt, alle, die jetzt sagen, ja, wir brauchen das unbedingt, weil es das bisher nicht gab, denen würde ich antworten, doch, das gibt es. Und gerade in der Situation, wo wir aktuell im Markt sind, dass wir noch sehr viele Investitionen brauchen. Allen klar ist, wir brauchen dazu auch viele Unternehmen, die investitionswillig bleiben. Wäre das ein fatales Signal und sollte daher dringend unterlassen werden.
Ja, dann hoffen wir mal, dass sich das BMDS noch überzeugen lässt. Hast du denn noch weitere Punkte auf deiner Liste, Sven?
Noch ein kritisches Thema und ein Thema, das wir durchaus auch eher positiv dann bewerten, kritisch dann in engen Anschluss dann an das, was ich eben sagte, die Erweiterung des Zugangs zu gebäudeinterner Verkabelung. Auch da würden wir, wenn die Regelung so kommt, wie sie jetzt im Entwurf steht, zu einer deutlichen Ausweitung kommen, nämlich was den Zugang auf der Netzebene 4 angeht. Und das ist insbesondere kritisch, weil diese Regelung letztlich einen gesetzlichen Anreiz setzen würde, in den Überbau von Glasfasernetzen zu gehen. Weil man muss verstehen, wann kann ich denn den Zugang zu einer bestehenden Inhouse-Verkabelung nur nutzen? Ja, wenn ich selbst auch dieses Gebäude, wir reden ja über Mehrfamilienhäuser, wenn ich dieses Gebäude auch selbst mit einem Glasfaseranschluss angeschlossen habe. Und in der aktuellen Ausbausituation, wo wir noch sehr, sehr viele Anschlüsse in Deutschland zu bauen haben, noch sehr viel zu investieren haben, sind wir nicht an dem Punkt, wo man sagen sollte, wir setzen jetzt überall ein zweites Glasfasernetz daneben, sondern wir müssen erstmal in die Fläche kommen. Und wenn wir einen Ausbaustand von 80-90% in Deutschland erreicht haben, dann können wir auch darüber sprechen, ob wir noch irgendwo dann parallele Glasfaserleitungen bauen. Aber ansonsten ist das volkswirtschaftlicher Irrsinn. Nützt auch keiner Verbraucher, weil am Ende will natürlich der Verbraucher Anbieterauswahl, aber die setzt nicht voraus, dass dort zwei parallele Glasfasernetze bestehen, sondern dass Open Access Kooperationen gelebt werden, was wir im Markt auch sehen, und dass eben der Wettbewerb auf der Infrastruktur und nicht zwischen der Infrastruktur letztlich passiert.
Gibt es noch weitere Punkte, die aus deiner Sicht wichtig sind?
Ja, ein weiterer wichtiger Aspekt ist das im Gesetzentwurf vorgesehene Vollausbaurecht betreffend die Netzebene 4, also die Glasfaserverlegung in Mehrfamilienhäusern. Da ist es bisher so, dass kein Recht besteht, dass man, wenn man einen Kunden im Gebäude hat, dass man dann auch das komplette Gebäude erschließen kann, sondern nur die einzelnen nachgewiesenen Endkunden. Und da soll es eine Verbesserung in der Hinsicht geben, dass eben dann bei der Erschließung eines Gebäudes wirklich auch jede Wohneinheit direkt angeschlossen werden kann. Das ist natürlich aus Effizienzgesichtspunkten, aus Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten sehr sinnvoll. Andererseits ist auch wichtig zu berücksichtigen, dass natürlich der kooperative Ansatz weiterhin klar vorrangig sein soll, weil jetzt mit der Brechstange gegen den Willen eines Gebäudeeigentümers ins Gebäude zu gehen, das kann am Ende nur das letzte Mittel sein. Es sollte natürlich möglichst kooperativ erfolgen, nämlich im Zusammenschluss zwischen Wohnungsbaugesellschaften, Wohnungswirtschaft und eben Telekommunikationsunternehmen. Aber gleichwohl gibt es eben auch Fälle, wo sich dann der Gebäudeeigentümer nicht meldet auf Anfragen. Und dort dann dieses Recht zu ziehen, das kann im Einzelfall durchaus helfen. Wichtig ist eben, dass es im ausgewogenen Verhältnis bleibt. Also wenn in dem konkreten Objekt auch schon Ausbau geplant ist, dann darf der nicht oder diese Ausbauplanung nicht konterkariert werden, indem dann jemand sagt, aber ja, ich habe ein Vollausbaurecht, das mache ich jetzt geltend. Also da brauchst du eine ausgewogene Lösung. Der Gesetzentwurf ist da an der Stelle auch auf einem guten Weg, auch was die Fristen angeht, bis zu wann dann ausgebaut werden muss. Insofern eine Regelung, die wir dem Grunde nach durchaus positiv auch bewerten.
Ja, absolute Zustimmung. Jetzt haben wir am Anfang schon skizziert, dass der Prozess noch eine ganze Weile dauern wird. Was sind denn die nächsten konkreten Schritte, die der BREKO im Prozess unternehmen wird?
Ja, wir führen aktuell sehr, sehr viele Gespräche mit den unterschiedlichsten Ansprechpersonen, sei es natürlich mit dem Bundesdigitalministerium weiterhin, aber auch mit dem Bundeskanzleramt, mit dem Bundeswirtschaftsministerium, mit den Bundesländern, mit den kommunalen Spitzenverbänden, mit den Abgeordneten im Deutschen Bundestag, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Also es gibt einen bunten Strauß an Ansprechpersonen und entsprechend intensiv verfolgen wir dieses Thema auch, weil wir versuchen wollen, alle relevanten Ebenen von unserer Position zu überzeugen, von der wir auch sehr stark überzeugt sind, dass es die richtige Richtung vorgibt, damit weiter investiert werden kann. Und das ist das Wesentliche, um das es geht. Und dafür machen wir uns stark und dafür haben wir sehr gute Argumente.
Dann bin ich sehr gespannt, wie der Prozess weiter verläuft. Und ich bin mir sicher, dass wir uns dazu im Podcast bestimmt noch einmal wieder hören werden. Vielen Dank für die Einordnung, lieber Sven. Es hat wirklich Spaß gemacht. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, euch hat die Folge ebenso gut gefallen. Falls es der Fall war, dann lasst doch sehr gerne ein Abo da. Und wir freuen uns darauf, wenn ihr beim nächsten Gespräch auch wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Bleibt wie immer echt digital und vernetzt. Tschüss.
Das war Echt Digital Vernetzt, der BREKO-Podcast für alle aktuellen Themen rund um Glasfaser und Digitalisierung.